gerade gespannt heute auf den Abend. Also ich war's, kann ich euch sagen. Ich glaube, es gibt kein Thema, das habe ich zu Beginn schon gesagt, ich glaube, es gibt kein Thema, wo so viel Verwirrung, so viel Kampf, so viel Freud und Leid dranhängen und was den Menschen, seit es ihn gibt, so bestimmt auch, wie das Thema Mann und Frau, Beziehung, Liebe und auch Sexualität. Ich glaube, es gibt kein Thema, was so... Und ich hab das so ein bisschen flapsig und so ein bisschen forcierend gesagt halt, wir müssen über heiße Eisen reden, wir müssen über Sex reden. Und das habe ich auch zu Beginn schon gesagt. Ich habe gemerkt, das wird dem überhaupt nicht gerecht. Und ich merke auch unter, ich sage jetzt mal ein bisschen hochgestochen, im Volk Gottes, unter seinen Kindern, es herrscht so viel Verwirrung. Und es bezieht sich dann hauptsächlich so, ja, was jetzt Sex vor der Ehe, ja oder nein, was sagt die Bibel wirklich, es steht ja nicht so drin oder doch oder wie. Und ich habe gemerkt, als ich das vorbereitet habe, das wird... Diese ganze Frage, das ist erstmal total, ich will nicht sagen zweitrangig, aber es ist nicht an Gottes Herzen, so in dieser Fragestellung. Und ich wünsche mir, aber das habe ich schon gesagt, Gott hat es gehört, ich wünsche mir, dass er jetzt Gnade gibt und dass ich einen Fokus kriege, euch das, was er draufgelegt hat, euch zu sagen. Ich glaube, was es wirklich trifft, dieses ganze Thema, es geht um Liebe. Darum geht es. Es geht um Liebe. Und wir können Liebe nicht, aber es ist so ein abgedroschener Begriff. So, ne? Also es wird ganz viel von Liebe geredet und so. Aber ich glaube, und ich weiß, wir können Liebe nicht verstehen, wenn ohne Jesus. Weil Gott ist Liebe. Wir haben da mal im Hauskreis drüber gesprochen, dass Liebe kein Gefühl sein kann. Also es äußert sich in Gefühlen, aber Liebe kann kein Gefühl sein. Weil ein Gefühl kommt und geht und die Bibel sagt, Liebe ist ewig. Und es kann auch keine Zweckgemeinschaft sein. Also wir reden natürlich über Liebe zwischen zwei Menschen, ne? Ist ja klar. Erstmal. Aber dann ist die Frage, was ist Liebe? Und die richtige Frage ist, wer ist Liebe? Und das ist Gott, Gottes Liebe. Und wir können, ohne vorneweg zum Kreuz zu schauen, zu Jesus zu schauen, nicht verstehen, von was er redet. Wir können nicht verstehen, um was es eigentlich geht, die Tiefe dessen. So. Und wir können nicht über Liebe reden und vor Jesus Halt machen. Wenn wir glauben, wie wir hier zusammensitzen, dass Gott Liebe ist, sein Wesen, er selbst ist die Liebe, dann können wir nur in Jesus erkennen, was das bedeutet. Weil Jesus ist der, durch den Gott sich selber gezeigt hat, der Welt. Nur in ihm. Sein Wesen. Und das heißt, wir müssen, wenn wir über dieses Thema reden, wir müssen bei Jesus beginnen und bei Jesus aufhören. Wir können nicht von Liebe reden, ohne von Jesus zu reden. Wir können nicht von Liebe reden, ohne vom Kreuz zu reden. Können wir nicht. Geht nicht anders. Und deswegen schauen wir kurz hin gemeinsam. Jesus zeigt das Wesen vom Vater und es endet und es beginnt gleichzeitig am Kreuz. Was ist das Wesen Jesu? Hingabe. Völlige Hingabe. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Alles, was er getan, gesagt und gemacht hat, war Hingabe an den Vater, an Gott selber, Hingabe an die Menschen. Das ist sein Wesen und das ist Liebe. Er hat sein Leben ausgeschüttet vor uns. Er hat sein Blut vergossen. Für Menschen, die nichts von ihm wissen wollten. Er hat um Vergebung gebetet für Menschen, die ihn gerade umgebracht haben. Er ist am Kreuz gestorben, sagt die Bibel, als wir seine Feinde waren. Er hat uns geliebt, bevor wir ihn zurückgeliebt haben. Und seine Liebe war nicht in Worten, seine Liebe war in Taten. Er hat gegeben, er hat geheilt, er hat gelehrt, er hat Zuspruch gegeben. Er hat manchmal unbequeme Wahrheiten gesagt und er war auch manchmal scharf, aber er hat geliebt in dem. Und wenn wir nicht verstehen, was diese Liebe von Jesus am Kreuz, dass das das Einzige ist, woran wir erkennen, was Liebe ist, dann kommen wir nicht weiter. Auch nicht für uns und auch nicht, wenn wir über das Thema Ehe, Sexualität, Beziehung, Liebe zwischen zwei Menschen reden. Und das möchte ich, dass ihr das wisst, dass Jesus, wir lesen das im Neuen Testament, und dieses Neue Testament, Testament bedeutet Bund. Das ist das griechische Wort, ich habe das schon mal gesagt, Testament bedeutet ein Bund. Und wir haben auch vergessen, was es bedeutet, was ein Bund ist. Ein Bund bedeutet, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Mein Schicksal ist dein Schicksal. Mein Leben ist dein Leben. Dein Leben ist mein Leben. Es gibt so einen schönen Vers im Alten Testament. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du stirbst, will ich auch sterben. Wo du begraben wirst, das wird oft bei Hochzeiten verwendet. Vielleicht hat es mal jemand gehört. Jesus hat einen Bund geschlossen. Und dieser Bund ist geschlossen worden mit Blut. Mit seinem Leben. Und in diesem Bund hat er nicht daran gedacht, wir haben das letzte Mal das gehört, er hat nicht daran gedacht, ja, dann mache ich das, aber dann bekomme ich das und das. Sondern er hat diesen Bund geschlossen, als er nichts von uns zurück zu erwarten hatte, im Vertrauen. Und in diesen Bund hat er was reingelegt? Sich selbst. Sein ganzes Wesen. Sein Herz, seine Gedanken, alles. Sein vollständiges Wesen, sich selber, hat er in diesen Bund gegeben. Wissend, dass die Menschen ihn ablehnen werden und wissend, dass manche Menschen ihn annehmen werden. Aber er hat sich festgelegt. Und das war unsere Gewissheit vom letzten Mal, dass wir Kinder Gottes sind, dass er einen Bund mit uns geschlossen hat und dass er diesem Bund nie untreu werden wird. Niemals, niemals, niemals. Weil Jesus hat sich entschieden, nicht in Worten, in Taten. Und das ist Liebe, meine Freunde. Daran erkennen wir Liebe. Und wenn wir Abendmahl nehmen, wir haben das hier noch nie gemacht, aber wenn wir zum Abendmahl gehen, was machen wir damit? Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, Gedächtnismahl oder Wandlung, katholisch, evangelisch, spielt gar keine Rolle. Der Kern, also spielt schon eine Rolle, aber ist egal. Der Kern ist derselbe. Der Kern ist, Jesus schenkt sich selbst. Er sagt, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Und wir nehmen ihn in uns auf. Und er gibt ein Bild dafür in Brot und in Wein. Für sein Leben, das er in uns hineingibt. Dass wir sein Leben in uns haben. Ja, seid ihr dabei? Und jetzt kann man fragen, was hat es mit Beziehung und mit Liebe oder sogar mit Sexualität zu tun? Alles. 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 Es hat alles damit zu tun. Ich werde jetzt eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Epheser 5. Einfach nur, die geht um die Ehe, Verhalten der Ehe, Männer, Frauen und so weiter. um euch zu zeigen, warum es alles miteinander zu tun hat. Und warum, Gottes Wort spricht für sich. Epheser 5. Das ist okay, ich lese einfach vor. Der Glaube kommt ja aus dem Hören. Da sagt Gottes Wort, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frau dem eigenen Mann als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau dem Mann in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, reinigen durch das Wasserbad im Wort. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann hat. Der Punkt, um den es geht, ist, dass Jesus sagt, wenn du was über Beziehung wissen willst, über Ehe, Gottes Perspektive, von dem ganzen Zwischenmenschlichen, zwischen Mann und Frau. Wenn du was wissen willst, dann schau die Beziehung zwischen mir und meiner Gemeinde an. Wenn du wissen willst, um was es da geht, dann schau an, wie ich zu der Gemeinde stehe. Und wir haben, stimmt gar nicht, wir haben nicht mehr Frauen hier. Wir sind eigentlich gut 50-50. Aber man hört sofort, ist egal. Man hört sofort diesen Vers, der so unbequem ist. Ja, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und so weiter. Und dann geht sofort was los und so weiter. Und das ist gar nicht der Punkt. Weil gleich danach steht, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Wir haben gerade davon geredet. Er hat sich selbst ausgeschüttet, sein Leben. Er hat sein eigenes Leben niedriger geachtet als das der Menschen. Der es nicht für einen Raub hielt, steht im Hebräer, in allem Gott gleich zu sein, aber hat alles hingelegen. Versteht ihr, um was es Gott eigentlich geht, ist, dass wir etwas verstehen vom Herzen Gottes, was er auf Mann und Frau gelegt hat. Er sagt, der Ausdruck im Menschlichen, das als Bild für die Gemeinschaft von mir mit meinem Leib, der wir alle sind, ist im Kleinen Mann und Frau. Und das Bild kann ich nicht weiter, weil es ist unendlich tief, da denkt jeder drüber nach. Wie ist Jesus zur Gemeinde? Wie geht er mit dir um? Herrschsüchtig? Niemals. Wie bist du zu Jesus? Wann geht's mir am besten? Oder wann ist am meisten Segen in meinem Leben, wenn ich mich unterordne, unter seinen Willen? Warum? In der Gewissheit, dass er nie das missbrauchen würde. Es ist Vertrauen gegen Vertrauen. Und das Krasse ist, bei Jesus und den Menschen entsteht dadurch fast Augenhöhe. Er hat am Kreuz den Preis bezahlt, dass wir eins werden können in unserem Herzen, in unserem Geist, sagt die Bibel, mit Gott selber. Eins werden, nah werden können, dass sein eigenes Leben in uns hineinkommt. Und er sagt, wenn du wissen willst, wie Beziehung gedacht ist, dann so wie zwischen mir und der Gemeinde. Der Mann ist verpflichtet, eine Frau, die ihn als sein Haupt akzeptiert, also und annimmt in allem, zu lieben, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, in völliger Hingabe, mit seinem ganzen Herzen, mit seinem Leben. Und die Frau ordnet sich unter. Ich kann das nicht weiter erklären, weil sonst kommen wir nicht zum Punkt. Es ist unendlich tief und ich liebe es, darüber zu reden. Aber wisst ihr, in der Welt, ich will nicht so viel von den Problemen und was falsch läuft reden, weil Gott hat gesprochen, überwindet das Böse mit dem Guten. Und dem will ich treu bleiben. Aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, weil ich sage das so und es klingt eigentlich schön. Also hoffe ich für die meisten. Wunderschön, aber ehrlich gesagt, es läuft nicht so, oder? Es läuft nicht so. In meinem Elternhaus lief es nicht so. Und bei vielen von euch lief es auch nicht so. Da war, wisst ihr? Und es hat eigentlich alles, und wir können kurz zurückgehen zu Adam und Eva. Die Geschichte von den Menschen hat so schön angefangen. Es hat angefangen mit einem Mann und einer Frau. In einem Garten. Also, perfekt. Schöner kann man sich's doch nicht vorstellen. Aber es ist was schiefgelaufen. Ganz gewaltig. Und was da schiefgelaufen ist, ist, dass sie gesagt haben, wir wollen selber entscheiden, was gut und was schlecht ist. Wir wollen selber das in die Hand nehmen. Und wir wollen selber wissen für uns und wir wollen unabhängig sein. Von Gott. Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und die Frucht kam auf den Fuß, hat auf dem Fuß gefolgt. Sofort war Scham, Anklage, Verstecken, gegenseitiges Beschuldigen. Sofort. Sofort. Sofort war das da. Und die Beziehung zu Gott war zerstört. Sofort. Aus Unabhängigkeit. Obwohl Gott es perfekt gemacht hat. Und dann, wisst ihr, sie sind geistlich gestorben und es war ziemlich viel im Eimer, aber es war genug Herrlichkeit übrig. Ohne da jetzt zu tief zu gehen, weil sonst tue ich mich in Seidenäste. Wisst ihr, steht da dann und Adam erkannte Eva. Und das ist das erste Mal, wo auch das Thema Sexualität in der Bibel vorkommt. Adam erkannte Eva und sie gebar ihn. Weiß nicht, Kain oder Abel, einer von beiden. Und ich habe darüber schon mal geredet. Man könnte sagen, ja, das ist halt altbiblisches Deutsch. Er erkannte seine Frau und das ist vielleicht auch ein bisschen verklemmt oder so. Halt irgendwie, sag's doch gleich halt, um was es geht. Nee. Das ist Gottes Sicht. Gottes Sicht ist, dass er sagt, es geht nicht um einen Geschlechtsakt. Also ich nenne heute auch ein paar Sachen beim Namen. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil wir reden davon. Okay? Er erkannte seine Frau. Und Gottes Sicht ist, dieses Wort heißt Genosko, ich habe darüber mal gesprochen und auch schon öfter. Und was es bedeutet ist, das, den innersten Kern, das innerste Wesen vom anderen zu erkennen. Es bedeutet, sich völlig zu offenbaren. Sich zu erkennen. Nicht nur körperlich. Als Ausdruck von dem, was sie gesagt haben, und ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Als Ausdruck davon. Als Ausdruck davon. Zu erkennen. Den anderen zu erkennen. Und wisst ihr, ich habe eine Arbeitskollegin und der habe ich einen Satz sagen dürfen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Der kam einfach. Wir haben gar nicht. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, Freundschaft ist immer ein Geben und Nehmen. Liebe verschenkt sich. Und das ist ein schöner Satz eigentlich, ne? Und die hat es so nachdenklich gemacht und die ist dann fast ein bisschen so, oh, und so. Da hat sie gemeint, ja, das stimmt eigentlich, du hast recht. Aber da wehrt sich was in mir, da merke ich, das ja, verschenkt sich, aber dann, was ist dann mit mir? Und das ist ein Vertrauen und so, weißt du? Und du hast gemerkt, das arbeitet in ihr. Und wir sind so weit weg davon, das zu verstehen. Warum? Weil wir alle gebeutelt sind. Von dem Sicht von dieser Welt, von unseren Erfahrungen, von dem, was wir denken. Wir sind so geprägt von Medien, von unserem Elternhaus, von, wie gesagt, den Erfahrungen, die wir gemacht haben oder nicht gemacht haben, was auch immer, von den Meinungen von Freunden. Und wir, Gott sagt, ich habe euch was gegeben, als Ausdruck von Einswerden. Und ich meine, genau das passiert, ne? Rein physisch jetzt mal, was da geistlich passiert, hey, ich habe keine Zeit jetzt. Es ist ein, ja, und es ist so weit weg von dem, was wir erleben oder nicht erleben. Und vielleicht merkt ihr, dass wenn das Gottes Sicht ist, vielleicht merkt ihr, dass wenn das Gottes Sicht ist, zwischen Mann und Frau, dann, also, versteht ihr, man merkt, hey, da muss irgendwas in mir auch passieren. Also ich meine, wie soll ich, also für mich jetzt, wie soll ich zu einer Frau so ein Vertrauen haben, dass ich mein innerstes Wesen, mein Ich selbst halt, mich ganz gebe und alles halt und nichts zurückbehalte. Versteht ihr? Und wie kann eine Frau das Vertrauen haben und zu sagen, ja, mein Mann ist mein Haupt, ist, ne? Ich ordne mich ihm unter. Weil ich weiß, dass es gut für mich ist. Und das Vertrauen zu haben, dass der Mann das nie missbrauchen wird. Merkt ihr, das ist ganz schwierig halt. Das ist nicht einfach. Das ist schwierig. Oder zumindest ist was in uns, was es schwierig macht. Und das ist auch so. Muss mich kurz sammeln. Wir sind geprägt von dem, was passiert ist bei Adam und Eva, ob wir das wollen oder nicht. Der Effekt von der Unabhängigkeit von Gott war unter Schmerzen, der Fluch auf der Frau, unter Schmerzen wirst du Kinder gebären. Beim Mann war es Mühsal der Arbeit. Ne? Unter dem Schweiße deines Angesichts sollst du dein Feld bestellen und Dornen und Disteln wird er dir bringen und den Ertrag verweigern. Also die Arbeit wurde Mühsal. Und er sagt zur Frau halt, dein Mann wirst du anhängen, aber er wird über dich herrschen. Und wir haben das erlebt. Tausende Jahre lang. Die Herrschaft des Mannes über der Frau. Und das ist ein Fluch. Das ist nichts Gutes. Das ist nichts Gutes. Das ist Auswirkung von einem Fluch. Sagen manche Biologen, das Recht des Stärkeren. Da weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Eher weinen. Eher weinen, glaube ich. Und dann läuft es in die oder die Richtung. Versteht ihr? Entweder Frauen rebellieren dagegen in ihrem Herzen und werden dominant. So irgendwie. Und die Männer werden ganz klein halt. Oder es sind so Männer halt, die einfach sagen, hey Baby, mit oder ohne mich, ist mir auch wurscht, wenn du dabei bist, also wurschtig. Versteht ihr? Eins von beiden. Ich glaube, das kennt jeder hier. Und das ist der Fluch. Jesus ist gekommen, um uns genau davon zu erlösen. Die Bibel bezeichnet ein Bild, das so anders ist. Völlige Hingabe vom Mann, liebt eure Frauen wie euren eigenen Leib. Wie euer eigenes Fleisch und Blut. Und zu der Frau, ordnet euch unter, so wie dem Herrn. Einfach. Genau. Das ist Gottes Ordnung. Und wisst ihr, das braucht, um das tun zu können, um das Vertrauen zu haben, das braucht einen Rahmen. Das geht nicht einfach so. Das braucht einen Rahmen. Und Gott hat diesen Rahmen gegeben. Nennt sich Ehe. Und dieses Vertrauen entsteht dadurch und diese Gewissheit entsteht dadurch, dass ein Bund geschlossen wird. Man sagt der Ehebund. Ne? Und nur dadurch, warum? Gott sagt, wenn du wissen willst, schau mich und meine Gemeinde an. Er sagt, wie kann ich sicher sein, dass Jesus mein Vertrauen zu ihm nie enttäuschen wird? Wie kann ich sicher sein? Weil er sich entschieden hat für dich und es mit Taten bewiesen hat. Und das ist ein Bund. Das ist die Ehe. Du entscheidest dich für jemand und sagst ja. Mit dir, mein Leben lang, weil ich dich liebe. Und dann ist dieser Rahmen da. Dann ist dieser Rahmen da, der das beschützt auch, dieses Vertrauen, der das schützt. Man sagt, ich wollte eigentlich mein Tomatenbeispiel bringen. Kennt ihr mein Tomatenbeispiel? Das bringe ich ganz oft. Das ist mein Standardbeispiel, Tomatenbeispiel. Wisst ihr, die Bibel ist unser Gärtnerhandbuch. Und hey, Sada, schön. Die Bibel ist unser Gärtnerhandbuch. Und Gott sagt, hey, wenn du Tomaten haben willst, die besten, Sada, setz dich, wir sind mittendrin. Ist gut, schön, dass du da bist. Wenn ihr Tomaten haben wollt und die besten, dann ist es gut, in meinem Gärtnerhandbuch zu lesen, wie ihr die besten Tomaten bekommt. Einfaches Beispiel. Und er sagt dann einfach, hey, pass auf, das ist ganz einfach so halt. Was sagt man bei Tomaten? An der Hauswand, damit die Schwankungen von der Temperatur nicht so stark sind. Nicht an ein Gewässer, ja. Und eine Haube drüber. Passt das Beispiel, ne? Tomaten gehören unter die Haube. Warum? Weil Gott irgendwie einfallsreich ist und irgendwie uns was auferlegt? Nee, weil er weiß, dass wenn da keine Haube drüber ist, es Wurzelfäule gibt. Dann wirst du ein paar Tomaten essen, der Rest wird aber verfault. Und dann ist es unser Schaden. Versteht ihr? Ganz einfach. Ganz einfach. Und dann kannst du sagen, ja, aber Basti, das klingt ja alles ganz schön und nett, aber weißt du, man ist doch auch zusammen und dann hat man sich gern und so weiter und das gehört ja auch dann irgendwo dazu. Ja, das ist die Welt. Und ich sag's euch ehrlich, wenn ihr wissen wollt, wo die Welt hingeht, macht den Fernseher an, lest Statistiken und dann wisst ihr, wo die Welt hingeht und da gehe ich nicht hin. Das muss jeder für sich entscheiden. Und dann kannst du sagen, ja, aber das ist doch dann Liebe, ich verschenke mich ja und das ist doch gut und so, versteht ihr? Okay, ich muss es bringen, weil ich muss auch gehorsam Gottes Wort gegenüber sein. Die Bibel nennt Sex vor der Ehe eigentlich Unzucht oder Hurerei. Das ist ein hartes Wort. Eigentlich Hurerei, wie würdet ihr das übersetzen? Prostitution, oder? Okay, und ich erkläre euch, warum. Ich erkläre euch, warum. Was macht eine Prostituierte? Oder ein Prostituierter, wie nennt man das? Ist ja egal. Was macht er? Er verkauft seinen Körper für Geld. Oder sie. Oder nicht. Ja. Um sich dann zu ernähren davon. Oder was sich was zu essen zu kaufen. Oder was auch immer. Oder? Ja. Das ist eine Prostituierte. Wisst ihr, Gottes Sicht ist genauso. Wisst ihr warum? Weil es ein Ersatz ist und du bekommst was. Du kannst dich als Mann fühlen vielleicht. Du fühlst dich vielleicht begehrt. Du bindest den anderen an dich, weil du denkst, dass du bekommst was und du ernährst dich davon, seelisch. Seelisch. Und das ist Prostitution. Hart gesagt, aber es ist nicht meine Idee, sagt Gottes Wort. Und dann kannst du sagen, ja, aber das muss doch nicht so sein und so und das ist doch dann ist doch Liebe und so drastisch, nee, so krass. Seid mal ehrlich. Die Frage ist, wenn ich das wollen würde und wenn es so wäre, wenn es nicht so wäre, warum heirate ich nicht den Menschen? Warum heirate ich ihn nicht? Oder sie? Naja, ich bin mir halt nicht sicher.
Aha.
Interessant. Wenn ich mir nicht sicher bin. Merkt ihr? Da ist ein Fehler. Aber wir lügen uns selber an in dem Punkt. Da ist ein Fehler. Warum heirate ich ihn dann nicht? Oder sie? Ja, wegen Unsicherheit und vielleicht ist auch noch nicht die Zeit oder so. Wer sagt, dass nicht die Zeit ist? Die Leute haben mit 16 geheiratet früher. Verstehst du, wenn du in einer Beziehung lebst und so und dich das jetzt arg überführt oder so, dann sage ich nicht, du musst den oder die jetzt heiraten, damit Gott zufrieden ist. Das war früher bei den Leuten so, ne, irgendwie, und dann mussten sie auf einmal heiraten. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu sagen, was ist Gottes Sicht von dem Ganzen? Und dass wir uns selber nicht anlügen. Und dass Sex vor der Ehe Gott Unzucht oder Prostitution, Hurerei nennt, ist einfach, weil wir eins der größten Geschenke, die Gott dem Menschen gegeben hat, missbrauchen. Missbrauch. Um etwas zu bekommen. Und sei es einfach nur Plattbefriedigung. Sagen muss ich so sagen. Und sei es einfach nur Plattes. Ja, aber dann ist das Verlangen, ja, richtig. Aber wenn was dahinter ist, wenn es wirklich Liebe ist, warum heirate ich nicht? Versteht ihr den Punkt? Ist der angekommen? Naja, das ist halt so und irgendwie, nee, es ist eben nicht so. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Okay. Ich sage das deswegen in der Eindringlichkeit, weil Gott da so klar und auch echt extrem scharf ist. Und ich frage mich, und ich habe mich gefragt, weil da ist eine geistliche Ebene dahinter, für die ich keine Zeit habe, das zu erklären. Halt so, ne? Sprich, dass unser Körper ein Tempel ist und so weiter. Und das hat keinen Raum jetzt, weil das ist auch zu weit weg. Ich will, dass ihr in eurem Leben und in eurem Herzen ankommt. Und ne? Aber Gott ist so scharf, weil er uns ein Geschenk gibt. Und stell dir vor, du gibst jemandem ein Geschenk. Und er macht's. Und du hast so viel Liebe reingesteckt und all das halt. Und du merkst, derjenige geht nicht gut damit um. Und er wird keinen Nutzen in Anführungszeichen draus haben. Und macht's kaputt. Könnt ihr euch vorstellen, wie das für denjenigen ist, der das Geschenk gemacht hat. Und ich sage das deswegen, weil das drückt. Ich weiß schon, und das piekst auch. Weiß ich. Aber es ist auch ganz okay. Gottes Herz sagt, hey, wisst ihr, und die Fragen so, aber was ist da noch okay und was nicht, wisst ihr, das ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, was sind die Probleme, die Frage ist nicht, wann ist der Punkt gekommen, dass Gott kotzt, sage ich jetzt mal. Entschuldigung, den Ausdruck. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wie viel bist du dir wert? Was bist du dir wert? Die Frage ist, was bist du dir wert? Was möchtest du erleben? Was für Tomaten möchtest du essen? Aber es war ja schon immer so. Ja, Zeit, dass es sich ändert. Und ja. Und zurück zu dem Bild. Wir haben gesagt, wir müssen anfangen und wir müssen enden bei Jesus. Wisst ihr, dieser Bund, den Jesus geschlossen hat, wurde mit Blut geschlossen. Was passiert, wenn eine Frau das erste Mal mit einem Mann schläft? Was passiert, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen? Es entsteht Leben, oder? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er in uns ist Leben, sonst haben wir keins. Nur physisches, kein geistliches. Was passiert, oft, wenn eine Frau einen Mann in sich aufnimmt. Was entsteht? Leben. Leben. Ich möchte euch sagen, dass ihr eine unendlich größere Würde habt, als ihr das wisst oder dass ich das weiß. Eine Riesenwürde, ein Riesengeschenk in euch. Und ihr solltet es euch, oder ich wünsche mir, dass es jedem von euch es wert ist. Einen Mann oder eine Frau zu finden und zu erwählen, die sich hingibt, wie Jesus, mit seinem ganzen Leben. Und eine Frau, die den Mann respektiert als der, der ist in Gottes Ordnung. Und das wünsche ich jedem von euch. Von ganzem Herzen. Und dass ihr nicht in der Wüste bleibt und aus Pfützen trinkt, obwohl Gott das Land Kanaan versprochen hat und sagt, vertrau mir und du wirst die Früchte ernten. Und wisst ihr, und es geht nur in Liebe. Und wer ist Liebe? Jesus. Das, was Gott sich gedacht hat, geht nur in dem Maße, wenn beide Jesus kennen und wenn er die Mitte ist. Alles andere schaltet den Fernseher ein und lest Statistiken. Und überlegt euch, ob ihr das wollt. Oder nicht. Und dann ist es nicht ein Geben oder Nehmen, sondern ein Verschenken. Im Prediger steht so ein schöner Vers, der auch oft zur Hochzeit gelesen wird. Ein Seil aus drei Schnüren zerreißt nicht. Versteht ihr das Bild? Wenn Gott in der Mitte ist, versucht keiner beim anderen seinen Mangel zu stillen. Prostitution, ne? Hurerei, reich. Ich gebe was, damit ich was bekomme. Und sich davon zu ernähren. Sondern beide sind satt. Jesus braucht dich nicht. Aber er will dich. Und das ist Liebe. Liebe sagt nicht, ich brauche dich. Liebe sagt, ich möchte dich. Ich will dich. Liebe ist keine Abhängigkeit. Liebe ist eine freie Entscheidung. Zur Hingabe. Okay, und ihr Lieben, ich bin mir bewusst, dass jeder von euch an einem bestimmten Punkt steht. Und ich bin mir bewusst, dass ich was sage, was uns alle trifft. Auch mich. Auch mich. Weil es nicht losgeht. Bei Jesus sagt, wer, da kann man es übrigens auch finden, dass es wirklich in der Bibel steht, dass es so ist. In Matthäus 5 sagt Jesus, ihr habt gehört, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur begehrlich anschaut, der hat in seinem Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Er sagt, jeder, damit sind auch Unverheiratete gemeint. Und niemand sagt das, also es redet eigentlich gar nicht von Verheirateten. Er sagt nur halt, wenn du eine Frau begehrlich anschaust, hast du schon die Ehe gebrochen. Ehebruch ist nicht fremd zu gehen. Genau. Und ich weiß, dass das geht viel früher los, versteht ihr? Und da sind wir alle mit drin. Und da ist keiner jetzt irgendwie, genau. Aber wisst ihr, und da enden wir bei Jesus. Egal, wo du stehst, was du gerade erlebst, was in deiner Vergangenheit war. Egal, ganz egal. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Wenn du möchtest. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Jesus sagt, siehe, geh und wasch dich. Im Teich Siloah, in mir, im Gesamten. Geh und wasch dich. Wasch dir das weg und erleb, was ich dir geben möchte. Egal was war. Egal was war. Und das kannst du nicht machen. Aber du kannst zu Jesus gehen und ihn bitten. Und er macht es. Und ich bin Zeuge davon. Ich habe in der Welt gelebt. 25 Jahre lang. Und ganz normales weltliches Leben. Warum soll man es anders machen? Und Gott hat ein Wunder in meinem Herzen getan. Das heißt nicht, dass du fällst. Das heißt nicht, dass du wieder, dass einfach blöde Sachen passieren. Das heißt es nicht. Aber Jesus sagt, mach die Arme auf und sag, komm, ich mache alles neu, wenn du das möchtest. Ich nehme dir deine Erinnerungen. Es ist wichtig, dass unsere Erinnerungen geheilt werden, unser aller, meine auch. Ich nehme dir das. Ich nehme dir die Werte, die Vorstellungen in deinem Herzen, die so verdreht sind. Siehe, ich mache alles neu. Und das ist der Ruf Gottes für heute Abend. Geh und wasch dich und ziehe, ich mache alles neu. Für wen, wer das möchte. Und wir haben von der Wüste und vom verheißenen Land gesprochen. Und dass die Sklaverei oft, wenn man dann in der Wüste steht, so verlockend und so attraktiv ausschaut. Das ist eine Lüge. Und auch, dass es dieses Land nicht gibt. Und die einzige Frage, mit der ich schließen möchte, ist, bist du es dir wert? Amen.